Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge 0 der Würfelveteran mit Conny.
Hi!
Und mir, Benny. Wir sind dein Mitmach-Podcast zum Thema Rollenspiel. Mit Rollenspielen meinen wir natürlich Pen-Paper-Rollenspiele und daher verabschiede ich an dieser Stelle ganz höflich alle Erotikliebhaber, die vielleicht anderes erwartet hatten.
Ja, und wir wollen in dieser Folge 0 erstmal damit beginnen, euch ein wenig etwas zu unserer Person zu erzählen, zu unseren Erfahrungen mit Rollenspiel, was haben wir bisher so gemacht, was haben wir überhaupt vor mit diesem Podcast. Also starten wir mal gleich los. Wir beide spielen mittlerweile gut und gerne seit 20 Jahren, sind auch in diesen 20 Jahren sehr aktiv gewesen, was Rollenspiel angeht, hatten da eigentlich nie irgendwelche größeren Pausen oder Ausfallzeiten. Wir sind beide sowohl als Spielleiter als auch als Spieler aktiv gewesen und auch immer noch, kennen also beide Seiten, sowohl die hinterm Spielleiterschirm, was das für Herausforderungen mit sich bringt, was das an Vorbereitung mit sich bringt, aber auch, was man als Spieler alles zu tun hat, alles erlebt, welche Probleme es damit gibt. Wir haben auch in der Vergangenheit und auch Gegenwart sehr viele verschiedene Spielsysteme ausprobiert. Da fällt eigentlich so gut wie nichts raus. Wir sind da immer sehr offen zu gewesen, was das Ganze angeht. Einfach ausprobieren, einfach antesten, einfach mal erleben. Vieles ist dann besser hängen geblieben als anderes, würde ich mal sagen. Wir haben dann da schon so unsere Favoriten, die eigentlich immer möglich sind zu spielen. Aber wir sind offen. Wir haben auch Erfahrungen, sowohl was Online-Rollenspiel angeht, als auch am Tisch mit direkter Besetzung, sodass wir auch da viele Erfahrungen teilen können. Was sind die Vorteile vom Online-Spielen? Was sind Nachteile? Was sind Vorteile am Tisch zu spielen? Was sind potenzielle Nachteile? Im Moment haben wir auch das große Glück, dass wir mehrfach wöchentlich aktiv spielen können. Wir spielen gerade im Moment das Schwarze Auge, die Drachenchroniken, wo wir noch, obwohl wir schon jetzt eine längere Zeit dabei sind, noch relativ am Anfang stehen.
Aber es gibt ja auch die Jahresprognose, dass wir am Ende des Jahres dann kurz vorm Finale dieser vierbändigen Kampagne stehen.
Genau, die Jahresprognose, die Benny gemacht hat und die für mich vollkommen an den Haaren herbeigezogen und absolut unmöglich umzusetzen ist. Wir haben mittlerweile 23 Sitzungen und sind noch im ersten Abenteuer des ersten Buches, das drei Abenteuer beinhaltet. Also ja, nee, nee, das wird, glaube ich, definitiv nichts. Da, also da musst du definitiv anziehen, was die Spielgeschwindigkeit angeht. Ja, ich weiß nicht, ob das mit unserer Gruppe möglich ist.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich spiele doch immer angezogen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, lass dich überraschen. Vielleicht geht's ja dann doch auf einmal schneller, als du erwartet hast.
Auf gar keinen Fall. Ende des Jahres werden wir nochmal darüber reden, aber das halte ich für eine Unmöglichkeit. Ja, dann spielen wir Monster of the Week. Monster Days ist eine kleine Kampagne, eine kleine Staffel, die in der Gegenwart spielt, in den USA. Die Charaktere sind on the road. Allerdings haben wir den Twist diesmal ein bisschen eingebaut, dass die Menschheit von Übernatürlichem weiß und die Übernatürlichen zum Teil in die Gesellschaft integriert sind, aber es da immer noch ein paar Störenfriede gibt, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen ein anderes Setting einfach zu geben. Dann spielen wir Dungeon World, Ruinen von Deki. Ja genau, also auch nochmal zur Erklärung, das Schwarze Auge, die Drachenchroniken meistert Benny und Monster of the Week und Dungeon World meister ich. Und Ruinen von Deki ist eine Low-Fantasy-Welt, würde ich jetzt mal beschreiben, die ich mir selber ausgedacht habe, in der es darum, vor allen Dingen darum geht, dass es nur noch 5 Gottgeheiten gibt, die die Gesellschaft beeinflussen und die Charaktere gerade dabei sind, die Welt zu entdecken und das Gefühl haben, dass es doch früher mal mehr Gottheiten gegeben hat und da so ein bisschen auf der Spur des Ganzen sind. Dann spielen wir noch Werwölfe Paria, aber in einem eher doch ungewöhnlichen Setting, nicht wahr?
Ja, Werwölfe Paria spielt normalerweise in der Jetztzeit, vor allen Dingen im amerikanischen Raum, da der ganze Hintergrund sehr indianisch angehaucht ist vom Mythos. Wir spielen das aber, weil ich einen sehr schönen Settingband von Cthulhu habe in einem mittelalterlichen Zeitraum. Und zwar genauer gesagt zur Zeit des ersten Kreuzzuges. Und ja, über dieses Cthulhu-Setting ist mir alles an der Hand gegeben, was man braucht, um über die verschiedenen historischen Ereignisse gut informiert zu sein, ohne dass man sich jetzt irgendwelche langweiligen Geschichtsbücher rausnehmen muss und in denen sehr detaillierte Angaben durchlesen, sondern es ist alles sehr schön fürs Rollenspiel aufbereitet. Und das gibt natürlich meinen Spielern dann auch nochmal die Möglichkeit, diesen ganzen Mythos von Werwölfe für sich neu zu entdecken, in einer Zeit, wo halt das Christentum sehr stark ist und man diesen Mythos auch in gewissen, viele auch versuchen, mit den christlichen Vorstellungen zu vereinigen.
Und es passt ja auch sehr gut, muss man mal ganz ehrlich sagen, mit den großen Alten, dass die haben ja auch schon etwas mit dieser, das hast du sehr gut, fand ich, da verbunden mit der Geisterwelt und verschiedenen Typen von Geistern. Wir hatten jetzt sehr viel mit Yik ja da zu tun. Das hat schon sehr gut gepasst und auch dieser Horror, der hat da auch, das hat sehr gut zusammengespielt und ganz ehrlich, Werwölfe in Kettenhemd und Plattenrüstung, ja, finde ich schon auch eine coole Fantasy, auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß. Genau, daneben spielen wir ja jetzt auch ganz frisch Argon. Das ist im Grunde die Odyssee bei System Matters zu erhalten, auf Deutsch. Kann ich sehr empfehlen, spielen wir auch sehr gerne im Moment. Wir sind gerade dabei, uns durch die vorgefertigten Inseln, die im Grundregelwerk mitgeliefert werden, durchzuarbeiten sozusagen. Wir haben jetzt Insel 4 geschafft und im Moment läuft es noch sehr gut und mit viel Begeisterung. Es war jetzt für uns auch vom Regelsystem eine Umstellung, funktioniert etwas anders als andere. Gehen wir vielleicht mal wann anders drauf ein, aber sehr zu empfehlen. Dann Argon-Meister auch ich, ne? Werwölfe-Meisterst du auch nochmal, um das gesagt zu haben. Dann leitest du auch noch Schattenjäger Dark Heresy, aber auch da haben wir einen kleinen Twist.
Ja, normalerweise spielt man bei Schattenjäger die menschliche Seite oder eher gesagt Personenagenten der Inquisition, quasi kleine Niemande, die in das korrupte Netzwerk der Inquisition mit hineingezogen werden. Wir sind da aber von abseits, weil ich die Tabletop-Kampagne Gathering Storm von Games Workshop für das Warhammer 40k-Setting die Inhalte für die Spieler erlebbar machen wollte und wir jetzt in dem Teil sind, wo es um die Elder-Rasse geht und daher meine Spieler alle Elder sind, wobei sie halt auswählen konnten, aus welchem Kulturbereich der Elder sie halt selber stammen wollen und ja, entdecken jetzt diese andere Sichtweise auf die Warhammer 40k-Welt.
Ja, genau. Dazu kann man auch gerne nochmal sagen, dass wir vorher auch schon Schattenjäger als Akolyten gespielt haben und sehr viel Deathwatch auch gespielt haben und als Space Marines unterwegs gewesen sind und Elder und Drukhari niedergemacht haben und jetzt mal die andere Seite zu spielen und diese Kultur anders zu erleben, die Kultur der Xenos. Das hat schon seinen ganz eigenen Reiz und ist auch wirklich, ja, sehr spaßig und sehr interessant. Und zu guter Letzt, was wir gerade noch aktiv spielen, weil es reicht ja noch nicht, ist Avatar Legends. Da spielen wir in der Ära des 100-jährigen Krieges und das haben wir im Grunde angefangen, weil wir auch ein paar Neulinge bei uns hatten, die ganz frisch jetzt mit Pen & Paper Rollenspiel begonnen haben, aber große Freunde des Franchises sind und das halt auch einfach ein großer Vorteil für die gewesen ist, weil sie einfach ein großes Hintergrundwissen über Avatar, Herr der Elemente, dann einfach von Haus aus mitgebracht haben.
Nach dieser kleinen Vorstellungsrunde steht natürlich die Frage an, was machen wir hier eigentlich mit diesem Podcast? Warum sind wir dein Mitmach-Podcast? Wir wollen Folgendes, wir wollen, dass du uns Einsendungen schickst. Wir werden diese Geschichten, Probleme und Ideen mit der Community teilen. Und das Ganze soll dem dienen, dass du dich dann davon inspirieren und auch von uns unterstützen lassen kannst, was die Problemstellung und so angeht.
Genau. Ich meine, das ist doch auch ein großer Teil vom Rollenspiel, oder was meinst du, Benny, dass man eben wunderbare Geschichten erlebt. Naja, vielleicht manche auch nicht ganz so wunderbar, sondern eher auch vielleicht ein bisschen negativ. Aber es passiert auf jeden Fall viel, was doch einem auch stark im Gedächtnis bleibt und man auf Partys oder mit Freunden auch immer wieder gerne erzählt. Genau diese Geschichten wünschen wir euch von euch, damit wir die einfach hier besprechen können und mit der großen Masse teilen, damit eure Geschichten endlich mal den Platz bekommen, den sie verdient haben. Und wie funktioniert das Ganze? Schickt uns einfach eure Einsendungen an würfel.veteranen@gmail.com. Wobei ihr bitte beachtet, dass das Ü aus Würfel zu einem UE wird. Bitte schreibt uns dazu, mit welchem Namen wir euch hier öffentlich ansprechen sollen im Podcast, falls ihr nicht möchtet, dass wir euren echten Namen verwenden. Und bitte schreibt in die E-Mail noch einmal eine Bestätigung, dass wir eure Einsendung auch wirklich hier vorlesen dürfen, damit das auch alles im rechtlichen Rahmen bleibt.
Wir wollen das Ganze dann in verschiedene Kategorien, nenne ich es mal, unterteilen. Was ist der erste Bereich? Der erste Bereich ist deine Geschichte rund ums Rollenspiel, deine epischen Momente, deine dramatischen Momente, das Lustige, das Traurige, das du erlebt hast, Geschichten, in denen einfach alles schiefgelaufen ist, Geschichten über Problemspieler, tolle Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, eben alles, was dir im Gedächtnis geblieben ist.
Ich ergänze da noch auch Geschichten über Problemspielleiter, denn das ist ja manchmal auch, ist ja auch vielleicht eher der Spielleiter das Problem als die Spieler. Also alles. Schickt uns einfach alles, was ihr für erzählwürdig empfindet. Apropos Geschichten, hattest du das auch mal irgendwann, dass deine Spieler ganz anders im Zuge eines Abenteuers gehandelt haben, als du damit gerechnet und das erwartet hast und das Abenteuer schon den Bach runtergehen sahst?
Ja, ich erinnere mich sehr gut an den Start der Schleiertanz-Kampagne. Eine Kampagne für das schwarze Auge.
Lang, lang ist es her.
Ja, es begann damit, dass der Raya-Tempel zu Zorgern lichterloh brennt. Die Helden stürmen tapfer in die Flammen, um das Schlimmste zu verhindern, halten Kultisten auf, die dort versuchen, die anwesenden Leute abzuschlachten und löschen gleichzeitig auch noch den Raya-Tempel und retten so viel wie möglich. Und zur Belohnung bekommen sie dann einen kleinen hübschen Palast in der Stadt geschenkt. Und dann waren meine Spieler so, ja, okay, ja, schön, dass wir diesen Palast bekommen, aber nein, danke.
Ja, ich müsste dir kurz noch was zu diesem Palast, zu dem schönen Palast sagen. A, er hatte viel zu wenig Fenster. B, er hatte eine offen stehende Toilette im Flur, an der man von der Küche hoch in den Speisesaal gegangen ist. Ja, da waren so ein paar architektonische Besonderheiten, die unsere Helden aber dann mit Geld und Arbeit umgebaut haben.
Ja, das ist immer Thema Karten und Realismus. Da trifft man doch immer im Rollenspiel wieder auf Kuriositäten, wo man sich so denkt, so nee, in der Wirklichkeit wird das keiner so bauen.
Ja, das ist wohl wahr.
Ich stand dann vor dem Problem, okay, eigentlich sieht die Kampagne vor, dass die Helden, ohne es jetzt schon zu wissen, das Geheimnis um diesen Palast herausfinden, das sich dort verbirgt und dann die ganze Kampagne sich damit beschäftigt. Von da ausgehend dann in die verschiedenen Regionen Araniens gereist wird und man dann alles Mögliche versucht, darüber herauszufinden.
Ja, ich muss da uns mal verteidigen. Für mich zumindest mit meinem Charakter war das Problem, dass mir nicht klar war, welche Verantwortung das mit sich bringt, jetzt diesen Palast zu beziehen oder diese Villa zu beziehen, könnte man sie auch bezeichnen, und welche Verpflichtungen damit einhergehen. Und ich sah in dem Moment meinen Charakter jetzt nicht da die Möglichkeit, noch weitere Verpflichtungen aufzunehmen. Und deshalb war das für mich so ein, nee, ich möchte jetzt nicht in Zorgern sesshaft werden. Nee, das widerspricht jetzt ein bisschen meinem Abenteurerbestreben. Ja, das war von meiner Seite aus zumindest das Problem. Und ich glaube, das war das, was auch dann viele geteilt haben. So ein bisschen, dass wir dachten, dass das jetzt dann unsere Charaktere in eine Entwicklungsrichtung zwingt, die wir aber da noch nicht wollten.
Wir haben dann das Problem außerspielig darüber geredet und dann war allen Spielern ganz klar, wo das Abenteuer eigentlich hinführen soll. Und viele Sachen, was die Verpflichtungen angeht und so, waren dann halt auch geklärt, dass dann bei allen eigentlich nicht mehr so das große Problem darin zu sehen waren und wir dann eine Lösung gefunden haben, mit denen, denke ich mal, alle zufrieden waren.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, das Ganze war ein großes Missverständnis auf jeden Fall. Unterschiedliche Erwartungen an das Ganze, die dafür gesorgt haben, dass man da anderer Meinung war. Und als wir das dann auf den Tisch gebracht haben und besprochen haben, war das dann auch für alle in Ordnung und war das auch gut und das ist dann auch alles sehr gut gelaufen.
Und ich muss dazu sagen, dass das bis heute immer noch eine meiner Lieblingskampagnen tatsächlich ist. Aber es gibt ja im Rollenspiel auch immer wieder Momente, wo sich alle am Tisch vor Lachen wegschmeißen oder einzelne Personen manchmal auch vor allen Dingen. Ist dir da so eine Situation im Gedächtnis geblieben?
Ein Moment, an den ich mich immer wieder gerne zurückerinnere und da immer ein breites Schmunzeln auf meinen Lippen entsteht, ist definitiv der Moment in Elderwatch, wie ich es liebevoll nenne, also quasi unsere Dark Heresy-Gruppe, wo wir Elder spielen, in der es meinem Psioniker, ich spiele da nämlich einen Elder-Psioniker, gelungen ist, jemanden doch sehr gut zu täuschen. Kurz zu den Umständen. Wir spielen da in einer sehr kleinen Gruppe. Benny ist der Spielleiter und dann haben wir noch einen Freund dabei und mich. Wir sind also quasi nur zu dritt, funktioniert aber sehr gut. Wie gesagt, ich spiele einen Psioniker und wir haben uns einem Kursaren, einem Piratenkapitän angeschlossen, einem purpuren Kursaren, weil unsere Helden wussten, aber wobei Helden kann man eigentlich sagen, unsere Chaoten wussten nicht so richtig, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und haben sich entschlossen, naja, Beute machen ist immer gut, schließen wir uns doch dem Kursaren an. Mit dem waren wir dann unterwegs auf Kumorak. Die von euch, die im Warhammer 40k Lore vertraut sind, die wissen, dass das eben die Stadt der Drukhari ist. Da waren wir unterwegs und wollten nun, um einige Vorteile zu generieren, ein paar Bestien in der Unterstadt gefangen nehmen und die an die Arena weitergeben. Und wir waren eben in der Unterstadt unterwegs, schon mehrfach von Bestien angegriffen worden, haben uns da mühsam unseres Lebens erwehrt und versucht, da welche einzufangen. Das war auch immer so, nur so halb von Erfolg gekrönt. Mal waren wir halb tot, mal waren die Bestien leider dann schon tot und wir konnten sie dann nicht mitnehmen. Naja, andere Geschichte. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, nachdem wir einen Hauskampf gegen Chimären überstanden hatten, öffnete sich mit einem Mal die Tür und ein Inkubus trat herein. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ein Inkubus ist, für alle, die das Lore nicht kennen.
Bei den Inkubi handelt es sich um einen Kriegerorden. Die Kriegerorden in der Welt dienen immer einer uralten Eldergottheit. Und diese Inkubi versuchen halt den vollendeten Kampf im Grunde zu erlernen, halt die ideale Weise zu töten. Und haben halt ihren ganz eigenen Stil, wie andere halt auch ihren eigenen Stil haben. Aber sie dienen in Komorak vor allen Dingen vielen der Adligen als persönliche Leibwache, als auch, dass die oftmals dafür sorgen, dass sie gegen Psioniker und Dämonen und Psionische halt vorgehen.
Genau, in Komorak ist nämlich auch die Anwendung von Psykräften unter Todesstrafe verboten. So stand mein Charakter eben in dem Haus, die Tür öffnete sich, der Inkubus kam herein, musterte den Raum, guckte schon ganz misstrauisch zu meinem Charakter hinüber und sagte, ja, wer hat hier die Psykräfte angewendet? Ihr seid doch ein Psioniker. Und mein Charakter sah ihn nur aus großen, angsterfüllten Augen an, mit der großen Sorge, dass jetzt es doch wieder zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommen könnte. Und meinte, Nein, ich bin nicht der Psioniker. Der Psioniker ist da lang und deutete auf so ein offenstehendes Fenster nach draußen, wobei wir uns aber auch irgendwie im ersten Stock befanden, also das auch nicht unbedingt der ideale Ausgang war, um diesen Ort wieder zu verlassen. Mein Blick wanderte zu meinem Mitspieler hinüber, der mich doch sehr zweifelnd anblickte. Mein Blick wanderte hinüber zum Spielleiter, der mich noch viel zweifelnder anblickte. Und
ich glaube, ich habe sogar die Augen verdreht.
Ja, in all diesen Blicken sah man deutlich, so, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du mit dem Scheiß durchkommst. Aber Benny sagte dann, ja okay, gut, dann würfel mal. Würfel mal auf Charisma, ob er dir das abnimmt. Tja, Ja, mein Charisma-Wert liegt bei 32%. Ne? Also der Charisy wird ist ein W100-System. Das heißt, ich hatte nur eine 32% Chance, dass das überhaupt funktioniert. Oder meine Chance war vielleicht sogar noch darunter. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht auf Charme würfeln musste. Da war die Chance dann nur noch bei 16%. Jedenfalls, ich habe gewürfelt und ich habe es geschafft. Und das, so dass dann der Inkubus mich anguckte, nickte und dann aus dem Fenster hinaus eilte, um dem flüchtigen Psionika, der da ja aus dem Fenster geflohen war, nachzustreben. Und ich habe mich so tot gelacht, weil das einfach so witzig für mich in dem Moment gewesen ist, weil das so gegen jede Erwartung war, weil ich noch nicht mal mit großer Überzeugung diese Lüge auch einfach gedroppt habe. Also da lache ich immer noch drüber.
Wie man so schön sagt, die Würfel erzählen ja oft ihre eigene Geschichte.
Gab es für dich denn ein Kampagnenende oder ein Spielerlebnis, was für dich besonders erinnerungswürdig geblieben ist und doch einen großen Nachhall in dir hervorgerufen hat?
Ich erinnere mich sehr gut an unsere erste Monster of the Week-Kampagne, wo ich das Playbook des Wronged gespielt habe, bei dem es darum geht, dass der Charakter in jüngerer Vergangenheit etwas sehr Tragisches erlebt hat. Im Fall von meinem Charakter war das dann, dass seine ganze Familie von einer Hexe getötet wurde.
Der Klassiker.
Und er dann halt entsprechend auf Rache sinnt. Und dieser Hintergrund hat ihm aber auch immer sehr zugesetzt, dass in besonders ruhigen Momenten er recht depressiv war und dem Alkohol zugetan und dergleichen. Und irgendwann hatte er dann auch innerhalb dieser Kampagne seine Rache vollzogen und musste dann feststellen, dass das aber trotzdem nicht seinen Schmerz letzten Endes heilen kann, weil es halt einfach die Vergangenheit auch nicht ändert. Und in der Kampagne ist es dann auch noch dazu gekommen, was ihn dann auch nochmal sehr hin und her geworfen hat, dass seine Seele mit der eines Hexers verschmolzen ist und er dann feststellen musste, dass er dann selber quasi auf einmal zum Teil zu der Brut gehört, die er bisher so abgrundtief verabscheut hat.
Ja, und das Schlimmste daran war ja noch, dass dieser Hexer, der Geliebte, eben der Hexe gewesen ist, die deine Familie getötet hat. Also du warst der Feind oder der Freund deines Feindes war quasi jetzt oder ist jetzt in deinem Körper.
Die zweite Staffel der Kampagne ging dann darum, dass sie ihren Freund, einen anderen der Spielercharaktere, aus der Hölle retten wollten, der dorthin am Ende der ersten Staffel quasi verschleppt worden war. Und in diesem Moment habe ich halt wirklich festgestellt, was für eine enge Freundschaft mein Charakter inzwischen zu diesem anderen Charakter entwickelt hatte und wie unglaublich wichtig ihm das dann auch war. Und dann haben die Helden am Ende diesen Charakter befreit.
Indem sie selber hinab in die Hölle gestiegen sind und durch sich verschiedene Höllenreiche gekämpft haben, um ihn dann da zu befreien, ja.
Und das war dann dieser Moment, wo mein Charakter, nachdem die von doch zurückgekehrt waren, in der Realität, in der Wirklichkeit wieder angekommen, gemerkt hat, was für eine enge Bindung er inzwischen mit seinen Gefährten hat und wie seine Gefährten inzwischen zu seiner neuen Familie geworden sind. Und er auch einfach aus dieser Verbindung heraus seine Lebensfreude und dergleichen alles wiederfinden kann.
Und dann bin ich ja dazu übergegangen und habe gesagt, so, die zweite Staffel ist jetzt hier zu Ende. Jeder von euch erzählt jetzt noch einen kleinen Epilog für diese Staffel zu seinem Charakter. Setzt es nicht allzu weit in die Zukunft. Es könnte gut sein, dass wir da auch nochmal hingehen und auch nochmal eine dritte Staffel spielen. Aber jeder hat jetzt nochmal einen Moment, um sich jetzt gerade für die zweite Staffel mit seinem Charakter sozusagen so ein bisschen zu verabschieden. Erzählt da mal was.
Jeder hat dann einige kleine lustige, teilweise Anekdoten erzählt, noch so als Abschluss. Das war aber nicht so der Grundtenor, den ich dann für den Abschluss, den ich erzählen wollte, haben wollte. Und ich habe dann als letzter meinen Abschluss erzählt und habe dann gesagt, dass die Monsterjäger gerade aus dem Hawaii-Urlaub zurückkommen, zurück zu ihrer Basis und diese betreten und dann sehen Sie dort eine Frau mit roten Haaren, die den anderen unbekannt war, aber mein Charakter reagiert mehr, hat total aufgelöst, zusammengebrochen ist, auf die Knie gefallen und nur noch Tränen über seine Wangen liefen. Und ja, die Auflösung war, dass da auf einmal seine totgeglaubte Frau saß.
Ja, und das hat mir dann als Spielleiter auch den Rest gegeben, dadurch, dass ich den Epilog dann so freigegeben hatte natürlich und ich mit so einer Entwicklung dann überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Ich aber auch immer ein großer Freund von Happy Ends bin und ich sowieso schon sehr emotional war, konnte ich mich dann auch nicht zurückhalten und dann liefen mir dann auch die Tränen. Ich muss sagen, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich, wenn wir gespielt haben, wo ich mich jetzt dran erinnern kann, wo mir tatsächlich die Tränen gekommen sind. Ja, das meine emotional rührselige Stimme wurde dann direkt dadurch gebrochen, dass wir haben online gespielt und Benni sagte, ja, Conny kann gerade nicht antworten und eine andere Spielerin meinte, heult sie? Und ja, Benni dann sagte, ja. Ja. Ja, so viel Mitgefühl von allen Seiten dann.
Aber ich muss sagen, das war die ganze Kampagne über durch, dass das einfach eine sehr emotionale Kampagne war und ich da unglaublich intensiv meinen Charakter durchlebt habe und die mir deswegen wahrscheinlich auch immer im Gedächtnis bleiben wird.
Ja, ich muss auch sagen, für mich war das eine Kampagne, wo ich als Spielleiter wirklich extrem glücklich mit gewesen bin. Ich auch wirklich sehr, sehr glücklich gewesen bin, dass das alles so verlaufen ist, wie es gelaufen ist, dass ihr alle da auch als Spieler so mit gelitten, gelebt habt. Also wirklich.
Beim Rollenspiel gibt es ja auch eine ganz andere Problematik, die immer wieder auftaucht. Thema Problemspieler oder Problemmeister, Spielleiter, kann man auch sagen. Ist da so eine Situation, die dir jetzt gerade einfällt, die dir da im Gedächtnis besonders geblieben ist?
Also ganz viele, aber eine ganz besonders. Es ist auch schon mittlerweile sehr lange her, muss ich sagen. Da haben wir die Feliasson-Saga gespielt. Also ist wirklich schon sehr lange her. Wir waren an einer Stelle, also für die, die es nicht wissen, in der Feliasson-Saga geht es darum, dass man Kapitän Feliasson Fuckwulf auf seiner Kontinentumsegelung im Grunde begleitet. Das ist ein Wettrennen, den er da mit einem anderen Kapitän hat. Die Charaktere waren eben auf Seite von Feliasson, waren mit dem zusammen unterwegs und waren vor einer Insel. Sie hatten unterdessen das Schiff von Feliasson selber zurücklassen müssen und waren nun mit einem Haifänger unterwegs, also an Bord eines anderen Schiffes, wo es nun einen anderen Kapitän gab, der da das Sagen hatte. Und tja, dieses Schiff des Haifängers war eben in einen Sturm gekommen und beschädigt, sodass sie vor der Insel Maraskan anlanden mussten und das Schiff erstmal reparieren mussten. Und ja, es war ganz klar, dass nun ein paar Tage ins Land ziehen werden, ehe sie ihre Reise fortsetzen können. Und die Tage des Namenlosen standen vor der Türe. Tage in Aventurien, wo doch man lieber zu Hause und drinnen bleibt, weil dann die Macht der Dämonen stärker ist, mehr Unglücksfälle passieren und allerlei anderen abergläubische Probleme dann doch viel stärker vertreten sind. So, und ich wollte das Ganze, vom Abenteuer war das nicht ausgearbeitet, aber ich wollte das Ganze nicht einfach so übergehen lassen. Also sind die Charaktere auf der Insel von Einheimischen angesprochen, die sie da mit einem Problem konfrontiert haben, was es da gibt und dem sich auch jetzt der Großteil der Charaktere anschließen wollte. Aber eben nur der Großteil und nicht alle. Ein Charakter hatte da nämlich kein Interesse dran oder vielmehr ein Spieler hatte da nämlich kein Interesse dran und ging dann zu dem Kapitän des Haijägers und meinte, na du hör mal, also die anderen, die mischen sich da so in interne Probleme der Insel ein, also ich sehe da schon Konflikt auf politischer Ebene, das könnte alles gar nicht mal so gut für dich ausgehen. Ja, was findest du nicht so gut, oder? Ne? Ist nicht so, findest du nicht so gut. Ne? Ja, was machst du da? Da stand ich dann irgendwie vor einem großen Problem und dachte mir auch irgendwie so ein bisschen so, was soll das jetzt? Weil, okay, gut, klar, irgendwie schien er sich jetzt da getriggert gefühlt zu haben davon, dass jetzt ganz klar war, da ist ein Problem, darum könnt ihr euch jetzt kümmern. Oder darum möchte ich jetzt auch irgendwie ein bisschen als Spielleiter, dass ihr euch darum kümmert, aber nö. Also das hatte für mich schon stark das Gefühl, er weiß jetzt eigentlich, wo das Abenteuer in Anführungszeichen lang geht und da will ich dann auf gar keinen Fall lang gehen. Also wenn das Abenteuer jetzt sagt geradeaus, dann gehe ich aber definitiv rechts. Also es hatte schon was von, also kam bei mir schon als Boykott an. Wie war das bei dir? Du warst ja auch mit dabei.
Ja, also ich kann da auch nur sagen, man hatte sehr stark das Gefühl, dass das jetzt nicht das Problem von dem Charakter selber, sage ich mal, ausging, von der Persönlichkeit des Charakters oder so, sondern dass das Problem eher beim Spieler lag, weil es manche Leute gibt, die hassen Railroads und in dem Moment, wo sie irgendwie sehen, wo das Abenteuer hinsteuert, kommt in ihnen so ein Zwang auf, zumindest hatte man das Gefühl, dass das bei diesem Spieler so war, dass man dann dagegen steuern muss.
Und ich muss sagen, ich meine, ich verstehe es ja irgendwo, ne? Ich verstehe irgendwo, dass du in Abenteuern in Situationen kommen kannst, wo du sagst, nein, ich möchte mich ja selber verwirklichen, ich will hier auch Player Empowerment erleben und das ist mir jetzt gerade zu sehr, dass ich eigentlich keine Entscheidungsgewalt habe. Ich meine, am Ende des Tages war es von mir ja trotzdem nur ein Spielangebot. Es gibt dieses Problem, ihr könnt euch darum kümmern oder ihr könnt euch darum nicht kümmern. So, der Großteil der Gruppe hatte aber gesagt, okay gut, wir nehmen uns dem an und wir kümmern uns darum. Wir haben jetzt sowieso gerade nichts Besseres zu tun. Und dann war halt nur der eine, der dann aber intensiv gegen die Gruppe arbeiten wollte. Und der da auch wirklich, also ich meine, der hat die ja ans Messer geliefert. Also so, das war ja so sein Gedanke. Er wollte jetzt sagen, so, wir sind auf den Haifischjägerkapitän angewiesen und ich gehe jetzt zu dem, zu der höheren Instanz, die dann sagt, so, okay, gut, dann nehme ich euch nicht weiter mit zum Beispiel und sagt dann, na, die machen da und du willst das doch nicht. So.
Da ist natürlich dann die Frage, was macht man dann in so einem Fall als Spielleiter oder auch als Mitspielender, weil es ist ja nicht auch immer nur die Rolle des Spielleiters schlechthin, dass alles funktioniert, sondern jeder in der Spielrunde trägt da seine eigene Verantwortung zu bei. Aber damit kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Kategorie in unserem Podcast, nämlich euren Problemen. Wir wollen, dass ihr uns eure Probleme zusendet, die ihr mit dem Rollenspiel habt, verschiedenster Natur, und wir die dann hier diskutieren.
Genau. Habt ihr irgendwelche Probleme mit einzelnen Spielern oder mit der Spielleitung? Taucht da immer wieder Dinge auf, die irgendwie schwierig sind, wo ihr nicht wisst, wie ihr da am besten mit umgehen sollt, wo ihr vielleicht auch nochmal eine zweite Meinung zu haben möchtet, weil ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die Sache ganz richtig seht oder ob ihr die Sache vielleicht auch nur zu einseitig betrachtet. Wisst ihr nicht, wie eure Abenteuer oder eure Kampagne irgendwie weitergehen sollt? Fehlt euch da vielleicht noch so ein bisschen der gewisse Kick? Habt ihr eine Idee für einen Plot-Twist, wo ihr euch jetzt nicht mehr ganz so sicher seid, wie ideal der ist und wie gut er von den Spielern aufgenommen werden wird? Oder überlegt ihr über ein neues Charakterkonzept und wisst ihr auch noch nicht so ganz, wie ihr das ausbauen sollt und was ihr da vielleicht noch machen könnt, um dem Ganzen noch mehr einfach zu geben? Schickt es uns und wir diskutieren darüber vielleicht. Ne, haben wir da eine gute Lösung für euch, ein paar neue Ideen für euch, dass ihr da weiter mitarbeiten könnt? Also nochmal zu meinem Problem. Was mache ich in so einer Situation? Was mache ich in der Situation, wo ich einen Spieler habe, der entgegen der anderen Spieler nicht an einer Mission teilnehmen möchte und sogar nicht nur sagt, ich nehme da jetzt einfach nicht dran teil, sondern noch aktiv versucht, die Mission auch für die anderen zu boykottieren?
Das ist der Moment, wo man sagen muss, wir gehen jetzt aus dem Spiel am besten raus und besprechen das Problem außerhalb des Spiels, um ganz klar zu sagen, wo liegt jetzt gerade das Problem. Und da ist es halt dann in diesem Moment, müsste man wahrscheinlich als Spielleiter dann auch mal sagen, so, hör mal, wenn du jetzt diesen Weg gehst, was genau versprichst du dir davon? Was ist deine Vorstellung, wie dadurch die Kampagne, das Abenteuer halt weitergehen soll, und das dann in gewisser Weise zu diskutieren und halt natürlich auch seine eigene Darstellung, wenn man ausgeht, wie die Umwelt darauf reagieren würde, was das für den weiteren Verlauf zu bedeuten hätte, aussehen würde. Weil in diesem Fall wäre ja jetzt zum Beispiel denkbar gewesen, dass jetzt der andere Kapitän, weil das wahrscheinlich ja auch das, was der Spieler gewollt hätte, sich da überzeugen lässt und so sagt, so, ja, nee, da haben wir jetzt wirklich nichts zu tun und okay, packen wir unsere Sachen zusammen und fahren weg, lassen die anderen hier auf der Insel zurück. Da ist dann natürlich die Frage, weil es um dieses Wettrennen des Filiasson geht und der natürlich auf der Insel ist und nicht um die Einzelperson, die dann alleine weiterfährt, dass der Spieler sich ja dann aus der Haupthandlung eigentlich rausnimmt und vielleicht den anderen ein Problem macht, was die dann auch wieder lösen müssen, wie kommen sie weiter von der Insel und so, aber sich selbst eigentlich dann aus dem Spiel dadurch entfernt.
Also ich stimme dir dazu, dass darüber zu reden die beste Variante wahrscheinlich ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz viele Gruppen gibt, die sagen, nee, das ist aber nicht unsere Spielweise, sondern wir sind der Überzeugung, wir sind der Meinung, dass jemand, der so dann spielt, dann einfach mit den Konsequenzen konfrontiert werden muss. Und dann aus den Konsequenzen, die seine Taten mit sich bringen, dann, ja, damit dann leben muss.
Diese Art und Weise kann ich auf jeden Fall auch gut verstehen, weil in dem Moment, wo man aus dem Spiel rausgeht und außerhalb des Spiels über die ganze Situation und so redet, ist es immer ein Bruch mit der Atmosphäre. Und oftmals versucht man, die Atmosphäre so lang wie möglich aufrechtzuerhalten, so dick und intensiv spürbar wie möglich zu machen und versucht deswegen aus dem Spiel heraus die Sachen erstmal zu lösen. Aber ich habe hier einfach das Gefühl oder habe es auch oftmals so in der Vergangenheit erlebt, dass das dann eher zu größeren Problemen dann noch führt, weil da einfach unterschiedliche Vorstellungen sind, unterschiedliche Wünsche, wie sich die ganze Sache weiterentwickeln soll. Und wenn der Spieler dann vor die entsprechenden Konsequenzen gestellt wird, der oftmals auch dann kein Verständnis dafür hat, warum denn jetzt gerade diese Konsequenz oder jene Konsequenz auf ihn zukommt, weil er doch die Sache einfach ganz anders sieht.
Es ist ja nicht nur ein Atmosphärebruch, sondern man könnte das ja auch als Metagaming bezeichnen. Wenn man dann aus der Situation rausgeht und dann Probleme über den Tisch hinweg von Spieler zu Spieler oder Spielleitung zu Spieler versucht irgendwie zu klären, ist ja schon irgendwie ein bisschen Metagaming. Wird auch vielleicht bestimmt nochmal ein Thema für uns, Metagaming, dass wir da mal nur drauf sprechen. Ist ja auch in vielen Runden nicht unbedingt gewollt, weil dann gesagt wird, es ist ja auch irgendwo die Herausforderung des Spiels, sich dessen bewusst zu sein. Oder, ne, also dass es das Spiel ist und die Spielherausforderung ist eben, dass du Handlungen mit deinem Charakter machst und wenn du falsche Handlungen mit deinem Charakter machst, dann hast du die Konsequenzen zu tragen und die Konsequenzen schon genannt zu bekommen, out of character, von Person zu Person, bricht eben dieses, das Spiel als Herausforderung. Und zu den Konsequenzen, die dann die Spieler nicht so sehen, ja, da stimme ich dir zu. Das kann dann wirklich sehr problematisch sein. Also wenn da dann so verschiedene Erwartungen sind, mein Handeln mit dem Charakter, was das für Konsequenzen mit sich bringen wird. Und der Spielleiter sieht da andere Konsequenzen, als ich als Spieler sehe. Da kann es natürlich dann wirklich große Probleme geben und dann auch wirklich, dass man da aufeinander knallt. Ja, aber ich meine, wie ist das für dich? Findest du das einfach, so aus dem Spiel rauszugehen und dann auch dann in dem Moment, in der Situation, dann dir bewusst zu sein, was jetzt gerade das Problem ist, um das dann am Spieltisch OT zu besprechen?
Das ist immer je nach Situation halt wirklich unterschiedlich. Also manchmal ist man sich in der Situation dann gar nicht bewusst, wie groß und entscheidend gerade das Problem ist und wie viel Einfluss das auf den gesamten Spielverlauf haben oder entwickeln kann. Ja.
Ja, ich finde auch, man ist oft dann in der Situation so emotional selber involviert, dass man dann auch gar nicht mehr sieht, dass man da gerade auf eine Eskalation irgendwie zurudert mit Hochgeschwindigkeit, ehe dann das dann schon eskaliert ist und man dann eigentlich weiß, ach ja, komm, du hättest viel früher hier stoppen sollen. Das finde ich, erfordert schon sehr viel auch Übung und sehr viel Aufmerksamkeit. Aber gut, lassen wir mal dieses Beispiel, dieses Problem mal so stehen und sprechen mal über ein anderes Problem. Und zwar ein Problem, was man vielleicht als Spieler hat. Das Problem, was du mitgebracht, willst du uns das kurz skizzieren?
Ja, genau. Es ist so, dass jeder ja eine Vorstellung von seinem Charakter hat. Man macht den entweder mit dem Spielleiter zusammen oder für sich in seinem kleinen stillen Kämmerlein und kommt dann zum Spieltisch und hat seinen Charakter im Gepäck und versucht ihn halt irgendwie darzustellen. Manchmal hat man auch irgendeinen Film oder sonst irgendwas gesehen und denkt so, ah ja, mein Charakter soll genau wie diese Person sein. Aber es gehört ja halt auch immer unglaublich viel anderes dazu. Wenn man halt einen Film guckt oder so, der hat ein festes Drehbuch, da kann der Charakter immer so in Szene gesetzt werden, wie der Film das jetzt verlangt und ist immer super cool. Am Spieltisch ist sowas natürlich wesentlich schwieriger, weil die Situationen, die auf einem zukommen, man weiß nicht, welche Situationen das sind. Und oft sind die Charaktere halt auch vor Probleme gestellt, für die sie keinen perfekten Lösungsweg haben. So ist es nicht nur, dass das Abenteuer oder die Umwelt oder so halt für den Charakter viel bestimmt sind, sondern manchmal ist es halt auch sogar so, dass sogar die Auffassung der anderen Spieler über den eigenen Charakter sehr mitgestaltend sind. Und da ist es dann natürlich auch immer ein starkes Problem, wenn dann die unterschiedlichen Vorstellungen dann da aufeinander kollidieren. Ich hatte den Fall, dass ich einen Zwergenkrieger hatte, der voll und ganz Krieger war, sehr guter, akzeptabler Kämpfer. Und ein anderer Spieler hatte sich seinen Bruder erstellt. Und dieser Zwerg war aber quasi ein Heiler. Jetzt hatte der andere Spieler aber seinen anderen Charakter auch ganz passable Kampfwerte gegeben, was auch alles in allem kein Problem ist. Aber es kamen dann während des Spiels ständig so Kommentare, die ja den meinen Charakter, meinen Zwergen, dann so als das ist der kleine Bruder und auch ja, du Kleiner und so, so ein bisschen herunterspielten in seiner Position und ihn ja halt so ein bisschen verniedlichten und ihn nicht so als den vollwertigen Krieger, als der er eigentlich aufgefasst werden sollte, darstellten.
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dein Konzept dahinter war ja eher, dass das so ein harter, vielleicht auch ein bisschen furchteinflößend wirkender Krieger, Zwerg sein sollte, der was sehr Grimmiges an sich hat, wo man sich zweimal überlegt, ob man sich überhaupt mit dem anlegen soll oder ob man das dann doch lieber sein lässt und ja doch von seinem Umfeld dann sehr ernst aufgefasst wird. Und ja, da spielte einfach der Bruder, der immer ja ihn doch sehr ja verniedlichend, wie du das sagtest, ansprach, wirkte dem doch sehr entgegen. Ja, das ist wirklich dann ein großes Problem, wenn dann du deine eigenen Erwartungen an den Charakter, deine eigenen Vorstellungen nicht umsetzen kannst, weil deine Mitspieler oder in dem Fall jetzt eben der eine Mitspieler quasi nicht bereit sind, da den Charakter so zu sehen von außen, wie du ihn dir vorgestellt hast. Weil was machst du dann, ne? Wenn das Umfeld nicht auf deinen Charakter reagiert, wie du ihn dir vorstellst, dann kannst du das da eigentlich dann nicht mehr umsetzen. Ich meine, ein anderes gutes Beispiel, was man da sehr gut nachvollziehen kann, ist ja auch zum Beispiel irgendwie jemand, der besonders charmant sein soll, der besonders attraktiv auf andere wirken soll. Wenn da die anderen Spieler immer sagen, boah Gott, nee, bist aber hässlich und das ist ja überhaupt mal gar nicht charmant, schon direkt von per se und auch das Umfeld so, dann hast du ja keine Chance, das irgendwie wieder zu kitten.
Ja, und das ist dann auf jeden Fall meiner Meinung nach auch so ein Problem, was man dann außerspielig diskutieren muss, dass man ganz klar sagt, hört mal, ich stelle mir meinen Charakter so und so vor oder das ist meine Zielsetzung mit meinem Charakter, wo ich eigentlich hin möchte und ich möchte von euch anderen eigentlich die Unterstützung, dass ihr mir dabei helft, selbst wenn ich es nicht so gut kann, dass ich dem doch immer näher komme.
Und ich meine, es geht jetzt nicht, explizit nicht darum, dass du ein Charakterkonzept hast, das du nicht umsetzen kannst. Das gibt es ja auch, ne? Dass du einen super charmanten Charakter spielen willst, aber das kommt halt so auch einfach von deiner Spielweise nicht rüber. Darum geht es aber nicht, sondern es geht wirklich darum, dass du das potenziell gut rüberbringst, aber die anderen Spieler da nicht drauf eingehen. Oder bin ich ganz bei dir? Am Ende des Tages soll natürlich jeder irgendwie seinen Charakter spielen können, wie er möchte. Aber man sollte auch wirklich das Charakterspiel der anderen unterstützen und ihnen da auch behilflich sein, dass man das annimmt, wie der Charakter wirken soll und das auch nochmal unterstützt. Weil wirklich diese Charakterwirkung nicht alleine vom spielenden Spieler des Charakters unbedingt dargestellt werden kann, sondern eben auch von den anderen Charakteren und vom Umfeld auch gespiegelt werden muss.
Eigentlich gibt es auch nichts Schöneres, als wenn man sich so gegenseitig im Charakterspiel unterstützt und dann auch dafür sorgt, dass jemand anders einen großen Moment haben kann und man dann halt hinterher dann sitzt und sagt so, boah, wie geil war das denn gerade eben, als du dies und das gemacht hast und so. Man muss halt nicht nur für sich selber die große Szene haben, sondern halt mit allen zusammen.
Ja, das sehe ich auch so. Aber kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Wir wünschen uns von dir auch, dass du uns deine Ideen schickst. Ideen zu Charakteren, zu Settings, zu Gegnern, zu Artefakten, Abenteuern, Orten, Zaubern, Völker, Kulturen, Fabelwesen. Ideen einfach zu allem, was dir so einfällt, um das einfach auch hier mit der Community zu teilen und die Möglichkeit zu geben, dass andere genau diese Dinge vielleicht auch in ihrer nächsten Kampagne mit einbauen. Ja, ich habe zum Beispiel mir vor, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile fast schon 2 Jahre, so ein Buch gekauft. Da hatte ich, das war kurz vor Weihnachten, also kurz vor dem neuen Jahr, wo man ja dann immer wieder mit guten neuen Vorsätzen startet, wie zum Beispiel die Drachenchroniken bis Ende des Jahres vor dem Finale zu stehen. Und in dieses Buch wollte ich jeden Tag ein Artefakt reinmalen. Ich habe mir extra sogar hinten so eine Würfeltabellen gemalt von Typ, Wirkung, Ursprung und so weiter und so fort. Ja, ein Artefakt habe ich da niedergeschrieben. Das habe ich geschafft in den ganzen 2 Jahren. 1. Ja, und das erste Artefakt, was hier drin steht und das einzige, ist der Zeitschnuller. Der Zeitschnuller hat die Wirkung, dass wenn er in den Mund genommen wird und die Zeituhr auf der anderen Seite gedreht wird, der Träger für 30 Minuten in der Zeit eingefroren ist. Während für den Rest der Welt die Zeit aber wie ganz gewohnt weiter vergeht. Und manchmal bei einer Chance von 1 zu 6 bleibt die Zeit für den Träger nicht stehen, sondern lässt ihn um einen ganzen Tag altern. Die Herkunft des Schnullers ist, dass sie von dem Magier Barnabas geschaffen wurde, um Ruhe vor seinem Sohn zu haben, wenn er in seinen Studien vertieft war. Dann hat er dem einfach den Schnuller in den Mund gedrückt und hatte dann 30 Minuten Ruhe, weil sein Kind in der Zeit eingefroren worden ist. Sein Sohn Bartholomäus blieb deshalb, also ist auch dann später ein bekannter Heldenmagier geworden, blieb deshalb auch 3 Jahre länger ein Kleinkind und konnte später allerdings auch dann nur Temporalmagie wirken. So viel zu dem Hintergrund von diesem Schnuller. Finde ich auf jeden Fall witzig, wenn die Spieler den finden und dann schwupp sind sie auf einmal in der Zeit eingefroren. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein sinnvolles Artefakt, aber ich finde ein lustiges. Was meinst du?
Ja, das Interessante daran ist ja, es hat für Helden so direkt erstmal gar keinen Nutzen. Wobei ich mir schon Situationen vorstellen könnte, wo man es so missbrauchen könnte, dass das schon dann einen Nutzen für einen hat. Aber ja, dieser ganze Hintergrund da noch dranhängt, der erklärt, warum dieses Artefakt überhaupt existiert und es halt logisch macht, dass es das gibt.
Ja. Hast du auch eine Idee zu dieser Kategorie?
Lass mich mal kurz überlegen. Zu Orten würde mir jetzt einfallen, dass als wir Elder Watch gespielt haben, wir reden wieder über Elder Watch, an einem Ort waren, im Netz der 1000 Tore, wo es so war, dass sich die Umgebung wie eine Art langer Tunnel, aber mit natürlichem Gesteinsboden darstellte. Und hier aber die Gravitation vollkommen anders war, nämlich diese jeweils nach außen in diesem Ring war. Das heißt, man kann links und rechts in dieser Rundung einfach an der Wand mehr oder weniger herumgehen und steht dann ab einem gewissen Punkt quasi über Kopf oben an der Decke, ohne dass einem das bewusst ist, außer wenn man dann, sage ich mal, nach unten sieht, was dann für einen oben ist und die ganzen Leute da halt auf dem Kopf zu stehen scheinen. Und ja, diese andere Form der Gravitation hat dann einfach auch, glaube ich, dazu geführt, dass es einfach mal so ein ganz interessanter, skurriler Ort war, den man dann einfach erstmal so für sich durchdenken musste.
Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant. Es bot auf einmal so ganz andere Möglichkeiten und man musste auch immer so ein bisschen überlegen, wie man am besten irgendwie wohin kommt und wie man sich auch dann auch ein bisschen orientiert. Weil diese Röhre war jetzt nicht so klein, sondern die war schon ja riesig, dass das jetzt auch nicht unbedingt so war, dass man immer von jedem Punkt, wo man irgendwo auf dieser Röhre gestanden hat, gleich
alle anderen Enden gesehen hat. Aber wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, auf so einen Ort?
Da muss ich sagen, dass ich das im Grunde in gewisser Weise geklaut habe aus einem Videospiel, Serious Sam mit dem Namen, einem Ego-Shooter, der sich selber überhaupt nicht ernst nimmt. Und der hatte in seinem Level-Design ganz viele solche witzigen Sachen. Da gab es tatsächlich auch so eine Röhre, aber wo genau dasselbe quasi mit der Gravitation vorherrschte.
Dazu muss man auf jeden Fall sagen, dass wir beide große Freunde davon sind, Sachen zu entfremden, nenne ich es mal, jetzt nicht klauen, sondern zu entfremden oder sich inspirieren zu lassen und die Dinge dann für sein eigenes Spiel zu nutzen. Ich meine, niemand von uns erfindet das Rad neu. Jeder von uns sieht Filme, Serien, liest Bücher, liest Comics, sieht in der Welt Dinge, die ihn beeinflussen, die ihn inspirieren, die ihm Ideen schenken. Und das sollte man auch nutzen. Und dafür ist genau diese Kategorie da, dass ihr hier auch nochmal eure Ideen teilt, neue Ideen bekommt, die ihr dann vielleicht auch wirklich in eurem nächsten Abenteuer, in eurem nächsten Spielabend umsetzt. Die letzte Kategorie, die wir noch haben, sind Regelmechaniken. Was habt ihr irgendwelche guten Regelmechaniken, schlechten Regelmechaniken, besonders interessante Regelmechaniken? Was habt ihr da so? Habt ihr vielleicht auch selbst ausgedachte Regelmechaniken, die ihr benutzt? Oder habt ihr in einem System eine Regel besonders gerne, die ihr dann auf ein anderes Regelsystem übertragen habt? Wie sieht das aus? Inspiriert uns auch da, dass wir das teilen können und mal darüber diskutieren können. Benni, hast du da eine Regelmechanik?
Bei dem PBTA-System ist es so, dass es am Ende einer Spielsitzung so gewisse Entwicklungsfragen gibt. Das heißt, man geht mit seiner Spielrunde diese Fragen durch und bekommt dann Erfahrungspunkte für jede erfüllte Frage, so gesehen.
Ja, das ist nicht bei jedem PBTA immer für jede Frage, aber ja, im Grunde.
So im Prinzip auf jeden Fall. Und das Ganze habe ich dann für das Schwarze Auge adaptiert, weil im Schwarzen Auge ist es meistens so, dass am Ende eines Abenteuers es dann erst einen Abenteuerpunktwert für die Helden gibt. Manchmal, wenn es ein besonders langes Abenteuer ist, ist es dann auch in Kapitel oder so unterteilt. Das ist meistens danach berechnet, welche Schwierigkeiten es im Abenteuer an und für sich selber gab, aber vielleicht auch gar nicht so gerecht dem, was die Spieler selber mit diesem Abenteuer erlebt haben. Weil, ja, manchmal erfahren wir auch ganz spannende Dinge über die Charaktere selber, die mit dem Abenteuer gar nichts zu tun haben. Oder die Helden kommen gerade auf Abwege und erleben noch einige Dinge, die besonders interessant waren und ebenso die Spielsitzung bereichern.
Ja, wobei ich da natürlich jetzt auch einwerfen möchte, dass die bei Kaufabenteuern hinten genannten Abenteuerpunkte natürlich immer nur
Richtwert sind.
Eine Idee sind, ein Richtwert sind und natürlich nicht die Vorschrift sind, dass du für das Abenteuer nicht mehr Abenteuerpunkte geben dürftest. Und ich möchte dazu auch noch sagen, jetzt kann man sich nämlich fragen, so, boah, okay, gut, die wollen einfach nur in ihrer Das-Schwarze-Auge-Gruppe einfach viel mehr Abenteuerpunkte haben, um dann irgendwann ganz schnell die High-End-Charaktere zu haben. Ja, so ist es nicht. Aber bei uns, wir spielen halt wirklich sehr langsam, würde ich jetzt mal behaupten. Das nimmt immer sehr viel Zeit für Charakterspiele ein. Wie gesagt, wir sind noch nicht durch das erste Abenteuer im ersten Buch durch. Wir sind da bei 23 Sitzungen. Wobei man auch sagen muss, dass wir immer so 2 bis 3 Stunden spielen, auch nur pro Woche. Da wartet man dann schon mal gut und gerne irgendwie ein Jahr, bis man nochmal Abenteuerpunkte bekommt. Und hat das Gefühl, dass der Charakter super viel erlebt hat, aber irgendwie nicht die Möglichkeit hatte, seine Werte den gemachten Entwicklungen irgendwie anzupassen. Und deshalb hatte Benni dann eben diese Idee, dass wir diese Fragen beantworten, um dann auch nach jedem Spielabend eine gewisse geringe Menge an Abenteuerpunkten zu bekommen. Also um da auch mal so ein Bild zu geben, das beläuft sich dann schon so um die 10 Abenteuerpunkte pro beantworteter Frage. Also meistens sind das so unter 40 Abenteuerpunkte. Manchmal auch was drüber, wenn wir eine besonders lange Sitzung hatten oder sowas alles.
Ja, und man muss sagen, das spornt natürlich die Spieler auch in gewisser Weise an, sich Zeit für gewisse Dinge zu nehmen, diese im Rollenspiel dann darzustellen. Ich habe halt auch gesagt, ich gebe halt für besonders schöne Beschreibungen, dann auch immer nochmal ein Abenteuerpunkt. Da machst du dann einfach so eine Strichliste. Das ist vor allen Dingen in Kämpfen, wenn es dann recht mechanisch wird, ist man immer sehr schnell dabei, dass man dann nur noch kurz sagt, dass man jetzt seine nächste Attacke ausführt oder welche Aktion man gerade macht, aber sich nicht mehr so viel Mühe gibt, dann wirklich zu beschreiben, wie toll das ist, was man jetzt gerade tut und dergleichen. Und damit will ich dann auch nur einfach nochmal anspornen, dass man sich sagt, ja okay, wollen einfach einen netten Spieleabend haben, also nehme ich mir jetzt auch einfach die Zeit und füge da jetzt den einen Satz Beschreibung mehr dann doch an und werde dafür am Ende auch belohnt.
Und ich meine, das sind dann immer so Fragen auch, die da Abenteuerpunkte generieren, wie hatte ein Charakter einen emotionalen Moment, hatte ein Charakter eine Sternstunde, und dann kann jeder von uns dann einwerfen, wo er fand, dass ein Charakter jetzt einen besonders emotionalen Moment hatte oder der Charakter von jemand anderem, und dann wird das kurz abgeklärt und der Spielleiter gibt dann auch dann sein Okay dazu. Und die Abenteuerpunkte, was ich halt wirklich schön daran finde, ist, dass die Abenteuerpunkte, die dadurch geschaffen werden, dass alle die bekommen. Also es bekommt nicht der Charakter, der die Beschreibung gemacht hat, alleine einen Abenteuerpunkt, und es bekommt auch nicht der Charakter, der einen emotionalen Moment hatte, alleine die Abenteuerpunkte. Gut, das kann man jetzt kritisieren und sagen, naja, aber wofür kriegen denn die anderen Charaktere die Abenteuerpunkte? Die waren vielleicht sogar gar nicht in der Szene mit dabei. Aber ich finde, es motiviert die Gruppe. Es ist halt eine Belohnung auch irgendwo für die Gruppe, kann man sagen. Es ist eine Belohnung für die Gruppe und nicht irgendwas, was wirklich alleine aus der Lebensrealität des Charakters erwächst. Ich finde es aber auch gut, dass es eben für die ganze Gruppe ist, weil, wie gesagt, man kann sich jetzt darüber beschweren, dass doch dann Spieler Punkte bekommen, die nichts in Anführungszeichen dafür getan haben. Aber ich finde, man muss dem auch immer noch mal Rechnung tragen, dass man auch einfach Spieler am Tisch hat, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, die vielleicht nicht so aus sich herauskommen können, die das vielleicht dann nicht so umsetzen können, und die dann immer dazu bestrafen, dass sie eben dann keine Abenteuerpunkte bekommen, weil sie diese Szene nicht so beschreiben, nicht so erleben können. Finde ich dann nicht so schön. Also mich freut das sehr, dass es so eine Gemeinschaft für die ganze Gruppe ist.
Es geht ja auch nicht darum, dass man dann gegeneinander quasi um die Szenen kämpft, damit man dann nachher die meisten Abenteuerpunkte dann da irgendwie für sich raus hat, sondern dass man dem anderen auch mal den Raum lässt, um seine Szene, in der er jetzt mehr denn die Hauptperson ist, dann zu bespielen und sich selber mal für einen Moment in den Hintergrund zu setzen.
Dazu möchte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, dass es für uns, aber das ist jetzt eine Sache von unserer Gruppe, so ist, dass wir da schon das Rollenspiel schon sehr stark als Gruppenaktivität und Teamarbeit verstehen. Das ist aber unsere Sache, und da gibt es ganz bestimmt auch ganz viele andere Gruppen, die sagen, nee, das sehe ich so nicht. Und natürlich, man kann Rollenspiel auch anders spielen. Das nochmal zu betonen, alles, was wir hier sagen, ist natürlich unsere eigene Meinung. Und jeder, der anders Rollenspiel macht und der dann einen anderen Schwerpunkt setzt, der da andere Interessen hat, die er spielen möchte, ist genauso, solange es niemanden verletzt, ist genauso gut wie alles andere auch. Also da kann jeder wirklich spielen, wie es ihm den meisten Spaß bereitet.
Aber reden wir mal über noch eine weitere Regelmechanik. Ich habe da was Wunderbares, wo du dich wahnsinnig drüber freuen wirst, nämlich das Auswürfeln von Werten des Charakters.
Bei der Charaktergenerierung.
Genau.
Ja, ich liebe das. Also ich liebe Systeme, wo man die Werte, die Startwerte auswürfelt. Also da bin ich schon direkt Feuer und Flamme dafür. Das mache ich so gerne. Nee. Also das ist was ich persönlich nicht mag. Sage ich so, wie es ist. Weil ich finde, es ist, Also ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Regeln, wie dann ausgewürfelt wird. Ne? Also das handhaben ja verschiedene Systeme dann auch sehr unterschiedlich. Aber ich finde, ja, man kann halt einfach Würfelpech haben. Und dann? Was machst du dann? Bist du dann gezwungen, den Charakter zu spielen, der aber gar nicht deinen Erwartungen dann entspricht mit den Werten, die er hat? Weil dann gesagt wird, nö, wir haben gesagt, wir würfeln die Werte aus. Das ist dabei rausgekommen. Das war das Schicksal der Würfel. Und jetzt musst du diesen Charakter spielen, und dann spielt der Spieler einen Charakter, an dem er keine Freude hat, weil die Werte so schlecht sind. Ich meine, kannst du dann dem Spieler einen Vorwurf machen? Bringt dir das? Bringt das der Gruppe was? Bringt das dem Spielleiter was? Bringt das dem Spieler was? Ich finde, das bringt dann keinem was in dem Moment.
Also ich betrachte das inzwischen so, dass es darauf ankommt, was man genau spielt. Weil es gibt tatsächlich Spielsysteme, für die sich das eher anbietet mit dem Auswürfeln. Das sind alles die Spielsysteme, wo man schnell mit dem Spielen auch starten will oder wo es eine sehr hohe Sterblichkeit der Charaktere gibt, wo das halt einfach mit Teil des Spiels ist, dass es sehr gefährlich ist, dass schnell einer hops gehen kann. Und dann ist es durch das Auswürfeln dann auch einfach so, dass jemand schnell einen Charakter neu erstellt hat und dann wieder teilnehmen kann. Und eines dieser Systeme ist zum Beispiel Mausritter, wo man nach Möglichkeit eigentlich immer vermeiden sollte, in irgendeine Kampfsituation zu gehen. Aber manchmal kommt es halt auch vor und dann ist schon mal eine Maus schnell tot. Und dann ist das Schlechteste, was, wenn man sowas spielt, wenn man dann sagt, ja, du bist jetzt tot, du musst jetzt leider den Spieltisch verlassen, kannst nicht mehr mitspielen. Dafür sind dann diese Systeme, wo man dann den Charakter einfach schnell neu auswürfelt, ganz gut.
Ja, wobei ich mir jetzt auch eine Charaktergenerierung vorstellen kann, die trotzdem schnell geht, auch wenn man die Werte nicht auswürfelt. Also ich stimme dir auch zu, dass ich sage, ja, wenn es jetzt um One-Shot geht, da Charakter auszuwürfeln, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Da könnte vielleicht auch mal was ganz Interessantes bei rumkommen. Aber jetzt bei einem Charakter, der für eine Kampagne gedacht ist, wie ich sage jetzt mal Dungeons & Dragons oder ja, Deathwatch zum Beispiel ja auch. Also einen Charakter, den ich wirklich auf lange Zeit spielen will. Und dann würfel ich da die Werte einfach schlecht. Was dann? Ja, also dann bin ich dann gezwungen, dann diesen schlechten Charakter die Kampagne überzuspielen oder sitze dann da die Spielabende und hoffe einfach, dass er jetzt beim nächsten Encounter ausradiert wird aus dem Leben, damit ich mir dann einen guten, also einen nächsten Charakter auswürfeln kann. Und denke ich mir dann so, ja, warum dann überhaupt würfeln? Ich meine, ich verstehe auch den Punkt, den du auch mal gebracht hast, als wir darüber gesprochen haben, dass es auch ein bisschen darum geht, dass man eben nicht dann die Optimierer hat, die wirklich dann auch hingehen und sagen, ja, den und den Wert brauche ich gar nicht, den setze ich mir jetzt auf wirklich Werte, die unterirdisch sind, um dann die Werte, die ich jetzt in besonderem Maße brauche, dann besonders hoch zu setzen, sodass das Ganze dann auch nicht unbedingt ein rundes Bild irgendwie gibt. Verstehe ich, auch da wirkt natürlich das Auswürfen entgegen.
Ich sehe das halt auch auf jeden Fall so, dass es auch auf den Spielertypen ein bisschen ankommt. Ja. Es gibt halt Spieler, die sich sehr davon verunsichern, sage ich mal, lassen, wenn ihr Charakter dann gewisse Werte besonders schlecht hat, vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht auch irgendwie Werte trifft, wo man so denkt, eine Person, die so ist, die jetzt zum Beispiel eine superniedrige Klugheit hat oder so, die kann ich nicht darstellen oder will ich gar nicht darstellen, das ist gar nicht so wirklich das, was spielen will. Aber es gibt auch Spieler, die dann so sind, oh, mein Charakter, der ist ja gar nicht sonderlich stark, der ist eigentlich ziemlich schwach, und die sich davon inspirieren lassen, dann aus dieser Sache, die sie für sich selber so gar nie entschieden hätten, einen Gewinn auch ziehen können.
Aber was ist jetzt, wenn ich schon eine Vorstellung hatte, was ich spielen möchte, und jetzt würfle ich meine Werte aus und meine Werte sind jetzt suboptimal für die Idee, die ich hatte, und ich habe das Gefühl, ich kann dann mit diesen Werten das gar nicht umsetzen oder sogar ich kann die Klasse, die ich gerne hätte, mit den Werten gar nicht nehmen. Also ich erinnere mich in Deathwatch daran, dass ich da einen Charakter mit einem gewissen Hintergrund spielen wollte und das nicht gekonnt hätte, weil die Grundvoraussetzung, um diesen Hintergrund wählen zu können, ein gewisser Wert in Gewandtheit ist, den es erstmal zu erreichen galt. Und wenn ich den Wert nicht erwürfelt hätte, hätte ich dann diesen Hintergrund, den ich aber für den Charakter unbedingt haben wollte, gar nicht nehmen können. Was ist mit sowas?
Das ist, denke ich mal, wieder eine Sache, das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Weil genau auf dieses Beispiel gäbe es die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, dieser eine Wert ist halt schlecht gewürfelt, damit erfüllst du die Voraussetzung nicht. Ich gestatte dir jetzt als Spielleiter, dass du zwei Werte tauschst, weil dann hast du halt trotzdem immer noch irgendwo einen schlechten Wert, der dir einen gewissen Nachteil gibt. Kannst aber diesen Hintergrund nehmen, weil der Wert, den du dafür brauchst, du den dann auch hast. So wäre jetzt ein erster Lösungsidee-Ansatz dafür. Ja, das trifft aber jetzt vielleicht auch gar nicht die eigentliche Fragestellung, sondern die eigentliche Fragestellung ist ja, was macht man denn jetzt, wenn das einfach mit dem Charakterkonzept, das man hat, überhaupt gar nicht zusammentrifft? Man kann beim Auswürfeln halt auch einfach Pech haben, dass alles so unterirdisch ist, dass man halt wirklich einfach in allem schlecht ist grundsätzlich und überhaupt gar nichts kann. Und das ist, glaube ich, auch einfach so dieser Moment, wo man das mit seinem Spielleiter besprechen muss, ob der das auch so sieht, dass dieser Charakter jetzt halt auch überhaupt gar nichts kann und man den dann halt generell dann neu macht. Oder im besten Falle spricht man überhaupt, bevor es zum Punkt Generierung kommt, mit seiner Gruppe darüber, wie man das genau handhaben möchte, wenn man hat die und die Idee für sein Charakterkonzept eigentlich und wie man dem eigentlich zusteuert und was da der unterschiedliche Input von jedem ist. Weil ich muss jetzt mal das Negativbeispiel jetzt, sage ich mal, auch herauskramen. Es gibt ja auch die Spieler, die dann quasi sich eine Mary Sue im Absoluten überlegt haben und im Allen der Allerbeste sein wollen. Und da muss man dann halt auch so fair sein, dass wenn die anderen dann sagen so, ja, das finde ich aber blöd, wenn du in allem der Allerbeste bist, sondern du sollst halt auch irgendwo gewisse Nachteile haben und dass man das halt auch akzeptiert, ne? Dem auch Raum gibt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich denke, an dieser Stelle belassen wir das auch dabei und beenden auch unsere Folge 0 damit. Unsere kleine Vorstellung und unsere kleine Erklärung, was wir hier alles so vorhaben. Noch eine kurze Info dazu. Wir haben im Moment vor, alle 2 Wochen eine neue Folge zu produzieren, weil sich das doch für uns danach nach einer machbaren Zeitspanne anhört, um da eben die Regelmäßigkeit zu gewährleisten. Mit der Folge 0 wird auch gleichzeitig die Folge 1 direkt erscheinen. Also spring gerne direkt zu der über und hör uns weiter zu. Wir hoffen, dass dir das hier gefallen hat, was wir hier machen. Wir hoffen, dass du gerne Teil davon sein möchtest und danken euch. Und damit sagen wir auf Wiedersehen.
Tschüss.
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü wird zu einem UE dabei. Schreib uns kurz dazu, wie wir dich hier im Podcast nennen sollen, falls du nicht mit deinem echten Namen angesprochen werden möchtest. Und bitte schick in deiner E-Mail noch die kurze Information hinzu, dass wir deine Einsendung auch wirklich hier vorlesen dürfen. Vielen Dank, eure Würfelveteranen.